The Dream of an Hour, der Traum für eine Stunde von Kate Chopin, 1894. Da man wusste, dass Mrs. Mallard unter Herzbeschwerden litt, wurde größte Umsicht darauf verwendet, ihr die Nachricht vom Tod ihres Ehemanns so schonend wie möglich zu überbringen. Es war ihre Schwester Josephine, die es ihr in stockenden Worten sagte, in verschleiernden Andeutungen, die es halb verhüllend offenbarten. Richards, der Freund ihres Gatten, war ebenfalls zugegen und stand ihr bei. Er war im Redaktionsbüro gewesen, als ein Bericht über das Zugunglück eintraf. Brantley Mallards Name stand ganz oben auf der Liste der Opfer. Richards hatte sich nur noch kurz die Zeit genommen, sich anhand eines zweiten Telegramms zu versichern, dass die Meldung der Wahrheit entsprach, und hatte sich dann beeilt, die traurige Nachricht zu überbringen, um weniger umsichtigen, weniger feinfühlenden Freunden zuvorzukommen. Sie nahm die Mitteilung nicht so auf wie viele andere Frauen in gleicher Lage, ohne eine gelähmte Unfähigkeit, ihre Bedeutung zu erfassen. In den Armen ihrer Schwester brach sie sofort in Tränen aus, mit einer plötzlichen, wilden Hingabe. Als der Sturm der Trauer sich aufgezehrt hatte, ging sie allein in ihr Zimmer. Sie ließ es nicht zu, dass ihr jemand folgte. Gegenüber dem offenen Fenster stand dort ein bequemer, weiter Sessel. Sie ließ sich darin versinken, niedergedrückt von einer Erschöpfung, die ihren Körper heimsuchte und bis in ihre Seele hineinzureichen schien. Sie konnte die Kronen der Bäume sehen, die auf dem offenen Platz vor ihrem Haus standen und die vor Lebenskraft des neuen Frühlings bebten. Der köstliche Hauch des Regens lag in der Luft. Unten in der Straße rief ein Hausierer seine Waren aus. Undeutlich hörte sie die Klänge eines entfernten Liedes, das irgendjemand sang, und zahllose Spatzen zwitscherten von den Dachrinnen. Stellen blauen Himmels zeigten sich hier und dort zwischen den Wolken, die sich im Westen vor ihrem Fenster versammelt und aufgetürmt hatten. Den Kopf auf das Polster des Sessels zurückgeworfen, saß sie recht unbewegt, außer wenn ein Schluchzen ihre Kehle hinaufdrang und sie schüttelte. So wie ein Kind, das sich in den Schlaf geweint hat, in seinen Träumen weiter schluchzt. Sie war jung, hatte ein schönes, ruhiges Gesicht, dessen Züge von Gefasstheit und sogar von einer gewissen Stärke zeugten. Aber jetzt war da ein leeres Starren in ihren Augen, deren Blick in die weite Ferne gerichtet war, auf eine dieser blauen Stellen des Himmels. Das war kein Blick des Nachdenkens, sondern eher ein Anzeichen für die Abwesenheit vernünftigen Denkens. Da war etwas, das auf sie zukam, und sie erwartete es voller Angst. Was war es? Sie wusste es nicht. Es war zu subtil, zu ungreifbar, um es benennen zu können. Aber sie fühlte es. Wie es aus dem Himmel kroch, nach ihr ausgriff, durch die Klänge hindurch, die Gerüche, die Farben, die Luft erfüllten. Ihre Brust hebte und senkte sich jetzt ungestüm. Sie fing an, dieses Etwas zu erkennen, das sich ihr näherte, um Besitz von ihr zu ergreifen. Sie rang darum, es Kraft ihres Willens zurückzudrängen. Genauso machtlos wie ihre zwei weißen, schmalen Hände es gewesen wären. Als sie sich ergab, entwich ihren kaum geöffneten Lippen ein kleines geflüstertes Wort. Sie flüsterte es wieder und wieder. Frei. 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 Das leere Starren und der Schreckensblick, der ihm folgte, verließ ihre Augen. Sie waren jetzt kühn und klar. Ihr Herz schlug schnell, und das pulsierende Blut wärmte und entspannte jeden Zoll ihres Körpers. Sie hörte nicht auf, sich zu fragen, ob es ein monströses Glück sei, das sie da erfasst hatte, oder nicht. Eine klare und erhabene Einsicht ermöglichte es ihr, die Frage als belanglos zu verwerfen. Sie wusste, sie würde wieder weinen beim Anblick der im Tod gefalteten, gütigen, zarten Hände, des starren und grauen und toten Gesichts, das niemals ohne Liebe auf sie gesehen hatte. Aber sie sah über diesen bitteren Augenblick hinaus, sah eine lange Folge von kommenden Jahren, die unumschränkt ihr gehören würden. Und sie öffnete und breitete ihre Arme aus, um sie willkommen zu heißen. In den kommenden Jahren würde es niemanden geben, der für sie leben würde. Sie würde selber leben. Kein machtvoller Wille würde mehr den ihren brechen. Mit dieser blinden Beharrlichkeit, mit der Männer und Frauen glauben, das Recht zu haben, ihren eigenen Willen einem Mitgeschöpf aufzuzwingen. Ob nun in guter Absicht oder in grausamer Absicht, ihr schien diese Handlungsweise gleichermaßen ein Verbrechen zu sein, als sie in diesem kurzen Augenblick der Erleuchtung darüber nachdachte. Und trotzdem hatte sie ihn geliebt. Manchmal. Oft auch nicht. Was spielt das für eine Rolle? Was zählte das ungelöste Rätsel der Liebe angesichts dieser Errungenschaft der Selbstbestimmung, die sie plötzlich als den stärksten Antrieb ihres Daseins erkannte? Frei. Körper und Seele frei, flüsterte sie immerfort. Josephine kniete vor der verschlossenen Tür, die Lippen am Schlüsselloch, flehte um Einlass. »Louise, öffne die Tür! Ich flehe dich an, öffne die Tür! Du machst dich doch selber verrückt! Was machst du, Louise? Um Himmels Willen, öffne die Tür!« »Geh weg! Ich mach mich nicht selber verrückt!« »Nein!« Durch das offene Fenster nahm sie ein wahres Lebenselixier in sich auf. Ihre Fantasie jagte durch diese Tage, die vor ihr lagen, Frühlingstage und Sommertage und alle Arten von Tagen, die ihr gehören würden. Sie flüsterte ein schnelles Gebet, dass das Leben lange währen möge. Noch gestern hatte sie mit Schaudern daran gedacht, dass das Leben lang werden könne. Schließlich stand sie auf und öffnete den Aufdringlichkeiten ihrer Schwester die Tür. Ein fieberhafter Triumph lag in ihren Augen und sie gebärdete sich ganz unwillkürlich wie eine Siegesgöttin. Sie legte den Arm um ihre Schwester und zusammen stiegen sie die Treppe herab, an deren Fuß Richards auf sie wartete. Jemand öffnete die Haustür mit einem Schlüssel. Es war Brantley Mallard, der eintrat, ein wenig verschmutzt von der Reise, aber aufgeräumt Reisetasche und Regenschirm tragend. Er war weit entfernt vom Unfallort gewesen und wusste nicht mal, dass es ein Unglück gegeben hatte. Er war verblüfft von Josephines durchdringendem Schrei und von der raschen Bewegung, mit der Richards ihn vor dem Blick seiner Frau zu verdecken suchte. Aber Richards kam zu spät. Als die Ärzte eintrafen, stellten sie fest, sie sei an Herzversagen gestorben. An dem Glück, das tötet.